darf, an diesem schönen Gottesdienst teilnehmen darf. Also ich kenne ja einige von euch. Ich war selber schon einige Male hier in der Gemeinde vor einigen Jahren mit meiner Frau zusammen. Aber ich werde mich noch mal vorstellen. Tja, was sagt man da, um sich vorzustellen? Mein Name habt ihr gehört, Dieter Frank. Ich wohne in Großzimmern, hier über dem Berg. Bin verheiratet, habe 3 erwachsene Söhne. Meine Frau muss heute Morgen arbeiten, sonst wäre sie auch mitgekommen. Ich bin von Beruf Erzieher und arbeite seit 29 Jahren in der Niederramstädter Diakonie. Ich versuche mich seit einigen Wochen daran zu gewöhnen, dass ich 61 Jahre alt bin. Das fällt mir noch relativ schwer. Es ist irgendwie unglaublich, wie die Zeit vergeht und man merkt, dass man älter wird, ohne es eigentlich wahrhaben zu wollen. Also ich muss mich daran gewöhnen, 61 Jahre alt, aber gehe auch auf die Rente zu, ist was Positives. Gemeindemäßig gehöre ich zur LKG Niederramstadt und bin aber auch Prädikant der evangelischen Landeskirche, also Prediger eigentlich in der Regel in Kirchen, evangelischen Kirchen, und versuche da Menschen zum Glauben zu ermutigen. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt. Genug der Vorrede. Ich möchte meine Predigt mit einer Behauptung beginnen. Und zwar behaupte ich, dass es Aussagen und Inhalte des Evangeliums gibt, die wir als unverzichtbar für unseren Glauben betrachten. Und trotzdem fällt es uns oft unglaublich schwer, sie zu leben und sie im Alltag umzusetzen. Ich denke, ihr kennt das alle, dass doch Theorie und Praxis unseres Glaubenslebens manchmal weit auseinanderklaffen. Und als Beispiel möchte ich eine Aussage von Jesus nehmen. Ach so, wie ist es mit dem PowerPoint-Präsentation? Habe ich da so ein Ding, um weiter zu klicken? Ja. Also, Entschuldigung. Ich bin auf dem Weg, kann man das nicht irgendwie zur Seite rutschen? Ja? Wenn ich da die Kabel rausreiße. Also, geht das so? Seht ihr das? Okay. Also, der Titel meiner Predigt: Mit Christus Grenzen überwinden. Vielleicht kannst du die nächste Folie zeigen, damit das genau. Also, Jesus hat gesagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das ist eine fundamentale Aussage, die uns auch ganz klar eine Richtung vorgibt. Und Jesus hat das radikal gelebt. Er hat sich den Unberührbaren, den Underdogs seiner Gesellschaft zugewandt, den moralisch oder sozial Ausgegrenzten, den Verachteten, den Leidenden, den Kranken, den Behinderten, den Armen. Alles Leute, denen man rein menschlich gesehen doch eigentlich lieber aus dem Weg geht, die irgendwie stören in unserem doch oft auf Genuss und Glück ausgerichteten Leben. Und dieses Verhalten hat Jesus sehr viel Kritik eingebracht. Widerstand, gerade von den Frommen seiner Zeit. Man hat ihm vorgeworfen, ein Freund der Sünder und Zöllner zu sein. Man hat ihm vorgeworfen, dass er mit diesen Sündern zusammen am Tisch saß, mit ihnen gegessen hat, getrunken, gefeiert. Für gläubige Juden war das unerträglich, ein Affront gegen die Reinheitsgebote ihrer Religion. Jesus hat Grenzen überschritten. Gesellschaftliche, moralische, religiöse Grenzen. Aus Liebe, weil er es nicht ertragen konnte, ertragen wollte, dass Menschen missachtet, ausgegrenzt werden. Und ich denke, dass wir das alle doch gut finden, großartig finden. Oder ist jemand anderer Meinung? Also ich denke, das ist wirklich etwas, was ja auch das Evangelium ausmacht. Aber trotzdem ist es doch so, wenn wir ehrlich sind, dass es uns nur sehr schwer gelingt, diesem Beispiel Jesus zu folgen und die moralisch Anstößigen, die Außenseiter und die Ausgegrenzten in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld aufzusuchen und sie in unsere Gemeinden einzuladen, um ihnen dort Heimat anzubieten. Und damit das Ganze so ein bisschen konkreter wird, möchte ich zwei Beispiele erzählen, an denen das ein bisschen deutlicher wird. Ich gehöre zur NKG Niederramstadt. Wir haben neulich eine Gemeindefreizeit in Monbachtal in Bad Liebenzell gehabt und dort hat ein Referent von seiner Zeit als Missionar und Gemeindepastor in Ecuador berichtet. Und er hat erzählt, dass irgendwann eine Frau in seiner Gemeinde aufgetaucht ist. Sie war elegant gekleidet, auffallend geschminkt und hat sich immer in eine der hintersten Reihen gesetzt und ist immer sehr schnell verschwunden nach Ende des Gottesdienstes. Aber irgendwann hat er es geschafft, sie abzupassen und sie in ein Gespräch zu verwickeln und hat gemerkt, dass diese Frau ein großes Interesse für das Evangelium hat. Aber danach kam sie nicht mehr. Und als der Pastor sich nach ihr erkundigt hat, haben ihm Gemeindemitglieder gesagt, dass man die Frau kenne und auch wisse, wo sie wohnt. Aber es sei gut, dass sie nicht mehr kommt. Man wolle nichts mit ihr zu tun haben. Sie sei nämlich eine Prostituierte. Und dieser Pastor hat erzählt, dass ihn das ziemlich fassungslos gemacht hat und sehr traurig. Und er hat sich gefragt, ob er irgendwas falsch gemacht hat mit seiner Verkündigung. Das zweite Beispiel stammt hier aus Deutschland, da habe ich selbst irgendwie mitgewirkt, das miterlebt. Ich war in meiner Jugendzeit, lange her, in die Drogenszene abgerutscht und habe nach einer längeren Odyssee, so durch, ja, eigentlich durch halb Deutschland, bin ich in einem kleinen Odenwalddorf gelandet und habe dort in der WG gewohnt, die keinen besonders guten Ruf hat in dem Dorf. Und trotzdem wurde ich eines Tages von einem jungen Ehepaar zum Essen eingeladen. Und ich habe gemerkt, dass es Leute waren, mit denen ich gut reden konnte, mit denen ich über meine wirklich drängendsten, innersten Probleme reden konnte. Und ich habe gemerkt, dass sie mir ganz neue, ganz ungewöhnliche Antworten gaben. Antworten anhand des Neuen Testaments. Das hat mich unglaublich fasziniert und ich habe mich nach einigen Wochen bekehrt und als unsere WG dann zerbrach, haben sie mich in ihrem Haus, ein altes Bauernhaus, aufgenommen. Und viele meiner damaligen Freunde aus der Drogenszene sind dann neugierig geworden, haben sich gefragt, was macht er denn jetzt, wo wohnt er denn? Und sie haben mich in meiner neuen Bleibe besucht. Und viele von ihnen ging es wie mir, sie waren fasziniert von dieser gastfreundlichen Atmosphäre, dass sie ganz selbstverständlich zum Essen eingeladen wurden, dass da Menschen waren, die ihnen zugehört haben, die sie respektiert und angenommen haben. Und es war wirklich ein besonderes Haus. Da waren oft junge Leute aus der Gemeinde da, da wurde Gitarre gespielt, da wurde gesungen, da wurde gebetet, alles ganz unverkrampft und ganz selbstverständlich. Und das hat viele fasziniert. Und es hat dazu geführt, dass da von diesem Bauernhaus in einem kleinen Odenwalddorf immer öfter so relativ auffallende Autos geparkt haben. So bunt bemalte Busse, aus denen dann ja, Männer mit langen Haaren stiegen, Frauen in bunten, exotischen Kleidern, oft hatten sie noch jede Menge Hunde dabei. Und das hat natürlich Aufsehen erregt und hat den Dorfklatsch ganz schön befördert. Aber dieses Ehepaar hat es wirklich verstanden, seinen Glauben mit den Außenseitern der Gesellschaft zu teilen, mit den Sündern, denen der brave Bürger, zumindest war es damals so, mit viel Misstrauen und mit viel Hass begegnet ist. Das habe ich selber erleben müssen. Und dieses Ehepaar hat die Erfahrung gemacht, dass diese Außenseiter, diese Drogenfreaks keine Unmenschen waren, sondern Suchende, die auf der Suche waren nach dem Sinn ihres Lebens. Und dass sie wirklich sehr, sehr offen waren für das Evangelium. Und dann ist mein neuer Freund, also der Ehemann, der Besitzer dieses Bauernhofs, plötzlich vorgeladen worden. Und zwar vom Gemeindevorstand von der christlichen Gemeinde. Es war eine eigentlich sehr missionarisch eingestellte Gemeinde im Odenwald. Und man hat ihn da knallhart mit dem Vorwurf konfrontiert, er würde mit Drogen handeln und das Ansehen der Gemeinde unverantwortlich schädigen. Das hat ihn sehr tief verletzt. Am schlimmsten hat ihn getroffen, dass man den Tratsch, das üble Nachreden der Dorfbewohner, ernster genommen hat und ihm mehr Glauben geschenkt hat als ihm, der schon jahrelang in der Gemeinde war, der eigentlich ein Bruder war, der gläubige Bruder. Ihm hat man da weniger vertraut. Und das war wirklich sehr seltsam. Da hat man vollständig vergessen, dass das ja die gleichen Leute waren, die sich sonst das Maul über die Freikirche zerrissen haben. Und es kam wirklich dazu, dass da eine missionarisch eingestellte Gemeinde eine Tür zugeschlagen hat, nur weil ihr die Leute nicht gepasst haben, die da draußen vor der Tür standen. Und ich finde, diese beiden Geschichten zeigen uns doch sehr deutlich, dass auch Christen, auch wir Christen aus biblisch fundierten, aus missionarischen Gemeinden nicht davor gefeit sind, Menschen auszugrenzen, weil sie vielleicht nicht so in unser Bild passen. Und ich will das jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen. Das steht mir nicht zu. Ich bin da auch nicht besser. Und es ist ja ein Verhalten, dass uns, ich will das mal so sagen, dass uns, glaube ich, allen doch nahe liegt. Und es ist rein menschlich gesehen auch durchaus nachvollziehbar, sich so zu verhalten. Es ist ja nicht leicht, auf jemanden zuzugehen, der gegen Normen und Werte verstößt, die einem selber wichtig sind. Das macht schon Angst. Man begibt sich da ja so irgendwie auf feindliches Terrain. Man ist herausgefordert, den anderen, der ja wirklich anders ist, anzunehmen. Vielleicht seine Vorurteile zu überwinden und hinter dem anderen, dem Sünder, eben den suchenden Menschen zu sehen, der von Gott geliebt ist. Das ist nicht einfach, vor allem dann, wenn sich dann solche Menschen nicht so verhalten, wie wir das erwarten, wenn sie unseren Glauben in Frage stellen, wenn sie uns herausfordern, Fragen stellen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Oder wenn sie Hilfe brauchen, ganz konkret und dringend, dann wird es oft schwierig und unbequem. Und vielleicht ist es gerade diese Angst, in Probleme und in Schwierigkeiten hineingezogen zu werden, die uns unbewusst davon abhält, uns auf bestimmte Menschen und auf bestimmte Situationen einzulassen. Dazu kommt natürlich, dass wir es als Christen gelernt haben, bestimmte Dinge, bestimmte Verhaltensweisen abzulehnen. Und dann führt das oft zu dem Missverständnis, dass man nicht nur das schlechte, das böse Verhalten ablehnt, sondern auch gleich den Menschen, der es tut. Das ist menschlich ganz naheliegend, ganz verständlich, aber meiner Meinung nach ist es nicht biblisch. Mir hat immer ein Satz geholfen: Gott hasst die Sünde, aber er hasst den Sünder. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich mich hier echt verquatscht. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder natürlich. Ja. Wie könnte es auch anders sein? Und dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem Verhalten eines Menschen und dem Menschen selber. Der kann Dinge tun, die grundfalsch sind, aber trotzdem bleibt er ein von Gott geliebter Mensch. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir uns irgendwie kumpelhaft anbiedern, sondern es geht darum, Menschen barmherzig auf Gottes Liebe hinzuweisen und ihnen zu sagen, dass es da die Chance gibt zur Umkehr, die Chance auf ein neues Leben. Aber das geht natürlich nicht, ohne mit diesen Menschen in Berührung zu kommen, in enge Berührung, auch wenn das unangenehm ist. Spurgeon, dieser bekannte Prediger, hat mal gesagt: Könnt ihr das sehen? Ja. Du kannst niemanden aus dem Schlamm heraushelfen, wenn du nicht selber in den Schlamm hineinsteigst. Und davor, vor dem Schlamm, haben wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger Angst. Es ist ja auch ganz normal, dass wir Menschen Angst haben, unsicher sind, allem gegenüber, was uns fremd ist, was unbekannt ist. Wir fühlen uns immer dort am wohlsten, wo wir uns auskennen, unter Menschen, die unsere Sprache sprechen, die unsere Werte teilen, die so ähnlich leben wie wir, ein ähnliches Bildungsniveau haben. Das alles gibt uns Sicherheit, da fühlen wir uns wohl, da sind wir zu Hause. Und es gibt ein Institut in Heidelberg, das Sinus-Institut, das betreibt Milieuforschung. Als die evangelische Kirche anfing, großflächig Glaubenskurse anzubieten, hat man auf diese Milieustudien zurückgegriffen, um mal herauszufinden, mit welchen Menschen haben wir es eigentlich zu tun, die so im Umfeld unserer Gemeinde leben. Was haben die für eine Grundorientierung, was für ein Selbstbild, was für eine Sicht auf die Welt, was für eine Bildung, was sind ihre Vorlieben, wie kommunizieren sie und so weiter und so fort. Unter diesen Fragestellungen hat man dann unsere Gesellschaft untersucht. Ich fand es einfach interessant und habe euch mal ein Modell, ein sogenanntes Sinusmodell unserer Gesellschaft mitgebracht. Könnt ihr das hier sehen? Ich habe immer das Gefühl, das steht da euch im Weg, aber wird wohl gehen. Also diese merkwürdigen blauen Seifenblasen hier, das sind die einzelnen Milieus. Die tragen dann so Bezeichnungen wie bürgerliche Mitte, traditionsverwurzelte Konservative oder dann so ungewohnte Bezeichnungen wie moderne Performer, Experimentalisten. Und in Prozentzahlen ist immer so der Anteil an der Bevölkerung, an der Gesamtbevölkerung angegeben. Die Querbalken hier, 1, 2, 3, die beschreiben die soziale Schicht, Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Also je höher so ein Milieu ist, desto mehr Geld wird da verdient. Und die senkrechten Säulen, A, B, C, die zeigen die Grundorientierung an. Also was für Werte haben die Leute dort? Was haben die für eine Sicht auf die Welt? Das geht also von traditionell über modern bis zu den sogenannten Neuorientierten. Das ist alles unglaublich interessant, aber ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich wollte nur einfach mal zeigen, dass unsere scheinbar so offene und klassenlose und demokratische Gesellschaft sich in Wahrheit doch in Milieus aufteilt, die klar voneinander getrennt sind. Und es gibt zwischen diesen Milieus nur ganz wenig oder oft überhaupt keine Berührungspunkte. Die Soziologen sprechen von Ekelgrenzen. Ekelgrenzen, die Menschen voneinander trennen. Das sind Leute, die leben mehr oder weniger abgeschottet in ihrem Milieu, in ihrer Welt und grenzen sich gegen andere ab. Die katholische Kirche hat mal untersuchen lassen, in welchem Milieu denn ihre Gemeindemitglieder zu Hause sind. Und herausgekommen ist, dass sie nur noch in der Tradition verwurzelten, im konservativen und im etablierten Milieu die Kirche fest verankert ist. Ich nehme an, bei der evangelischen Kirche wird das ganz ähnlich sein. Und bei diesen Untersuchungen ist so ganz nebenbei noch herausgekommen, dass die Menschen der Unterschicht von den Angeboten, von den kirchlichen Angeboten praktisch gar nicht mehr erreicht werden. Ich habe das deswegen erzählt, weil ich denke, uns sollte wirklich bewusst sein, dass wir als Christen mit unseren Gemeinden auch in der Regel nur bestimmten Milieus angehören und sich deshalb auch unsere Freundschaften und unsere sozialen Kontakte in der Regel auf bestimmte Milieus begrenzen. Und das kann für unseren Missionsauftrag zur Falle werden oder zur Einbahnstraße. Und ich nehme an, dass das genau dieser Gemeinde in Ecuador und auch dieser Gemeinde im Odenwald, das ist fast den Namen gesagt, passiert ist. Sie waren missionarisch tätig, aber auf Menschen ihres Milieus fixiert. Auf Menschen, die ihnen ähnlich waren. Aber mit den Underdogs, mit der Prostituierten, die da plötzlich zwischen ihnen saß, oder mit den Drogenfreaks, da konnten und wollten sie nichts zu tun haben. Da kamen sie an ihre Grenzen, an Ekelgrenzen. Und ich bin der Meinung, dass wir als Christen uns nicht damit zufrieden geben dürfen, dass wir nur Menschen aus unserem Milieu erreichen. Es ist zu wenig, wenn wir nur unter Menschen missionieren, die uns sympathisch sind oder in ihrer Lebenshaltung ähnlich sind. Ich meine vielmehr, dass wir als Christen dazu aufgerufen sind, Grenzen zu überwinden und gerade zu den Ausgegrenzten hinzugehen. Aber wie macht man das? Wie kann es uns gelingen, den sicheren Hafen unserer Gemeinde zu verlassen, unsere Bequemlichkeit oder unsere Unsicherheit zu überwinden und zu Menschen zu gehen, die ganz anders sind, die am Rande stehen? Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Einzig und allein die Liebe Jesu kann uns da motivieren. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal den Blick auf Jesus werfen, auf das, was er uns vorgelebt und vorgegeben hat. Von Jesus heißt es im Philipperbrief: Seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Dankeschön, Manfred. Ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Jesus hat sich selbst entäußert. Entäußert, was für ein Wort. Und das, was da passiert ist, sprengt unsere Vorstellungskraft. Dafür gibt es keine passenden Bilder oder Worte. Das kann man nicht beschreiben. Jesus hat den Himmel verlassen und ist auf die Erde gekommen. Was für ein Milieuwechsel. Einen größeren hat es nie gegeben. So tief ist noch keiner herabgestiegen. Und Jesus kommt nicht, um zu herrschen und zu richten, wie es ja seiner himmlischen Stellung angemessen wäre. Nein. Er sagt von sich: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Jesus kommt nicht, um zu herrschen. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Und er hat nicht in vornehmen Palästen gewohnt bei den Klugen und Mächtigen, sondern er kam, um zu dienen. Denen zu dienen, die ihn am meisten gebraucht haben. Die Sünder, die Einsamen, die Verzweifelten, die Gescheiterten. Was bringt Jesus dazu, den Himmel zu verlassen und in die Tiefen einer verlorenen Welt hinabzusteigen? Es ist seine Liebe. Gott kann es nicht mit ansehen, dass Menschen verloren gehen. Sein Herz blutet, wenn er das Elend seiner Menschenkinder sieht. Gott beschließt, einzugreifen, aber anders als Menschen das erwarten, so wie er es schon im Alten Testament angekündigt hat. Er schickt den guten Hirten. Und dieser gute Hirte sagt von sich: Ich will das Verlorene suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Dieser gute Hirte verhält sich doch so, wie es sich für einen richtigen Hirten gehört. Er kümmert sich zuallererst um die, die ihn am meisten brauchen, um die Verlorenen, die Verwundeten. Wir wissen es aus dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Der gute Hirte lässt die 99 Schafe in der Wüste allein und geht dem einen Verlorenen nach, bis er es findet. Das ist das Geheimnis des guten Hirten. Er kümmert sich um die, die ihn zuallererst brauchen, die ihn am nötigsten brauchen. Und ist es nicht eigentlich naheliegend und eigentlich selbstverständlich, sich so zu verhalten? Was tun wir denn, wenn wir am Straßenrand einen Verletzten finden? Wenn noch ein Funken Menschlichkeit in uns steckt, dann werden wir uns doch zu ihm herabbücken und versuchen, ihm zu helfen. Und es wird uns hoffentlich egal sein, ob wir dabei unseren neuen Anzug oder das schicke Kleid ruinieren. Und wir werden nicht danach fragen, ob uns dieser Mensch sympathisch ist oder nicht, ob er die richtige Religion oder Hautfarbe hat, ob er hübsch oder hässlich ist. Nein, wir werden ihm einfach helfen. Und so macht das Jesus. Er macht sich die Hände schmutzig, er ruiniert sich die Kleider und seinen Ruf. Er steigt bis zu den Knien in den Schlamm. Denn der gute Hirte sucht die Menschen, die seine Hilfe brauchen. Er hält Ausschau nach ihnen, er sucht sie auf, er geht ihnen nach, all den Unfallopfern des Lebens. Er wartet nicht, bis sie ihm vor die Füße gelegt werden, so wie wir das wahrscheinlich meistens tun, sondern er sucht sie. Und diese verirrten, verwundeten, Schwachen, die freuen sich über deine Hilfe, sind dankbar für deine Zuwendung. Sie begreifen, dass dieser Jesus es gut meint mit ihnen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Notsituation war, in einer richtigen, realen Gefahr. Und dann ist da jemand gekommen und hat ihnen geholfen, hat sie gerettet, hat ihnen neue Hoffnung gegeben, vielleicht sogar das Leben neu geschenkt. Fragt man dann danach, ob einem der Helfer gefällt, ob er die richtige Frisur hat, die richtigen Markenklamotten trägt, ob er meine Sprache spricht, meiner Bildung entspricht? Nein. Man ist nur einfach froh und dankbar und sieht den anderen, den Helfer, mit ganz neuen Augen. Man sieht den Menschen in ihm, den Menschenbruder. Aus solchen Erlebnissen können ganz tiefe, neue Beziehungen erwachsen. Dankbarkeit, Freundschaft über alle gesellschaftlichen Schranken hinweg. Ein neuer Blick dafür, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Und so ging es den verlorenen Menschen, die Jesus begegnet sind. Sie fühlten sich bis in die Tiefen ihrer Existenz hinein geliebt und angenommen. Eine überwältigende Erfahrung, die ihre Beziehung zu Gott erneuerte und in ihnen den Wunsch und die Kraft zu einer Lebenswende bewirkte. Und deswegen sagt Jesus von ihnen: Es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Aber jetzt taucht da ein Problem auf. Und dieses Problem sind seltsamerweise die 99 Gerechten. Oder um im Bild des guten Hirten zu bleiben, die gesunden, die starken Schafe. Die Schafe, von denen es ja im Wort des Propheten Ezekiel heißt, was fett und stark ist, will ich behüten. Sie will ich weiden, wie es recht ist. Diese Schafe finden es nämlich gar nicht gut, was der Hirte, der gute Hirte da veranstaltet. Was rennt er diesen Verlorenen hinterher, anstatt bei uns zu bleiben und uns dafür zu loben, dass wir so brav und so anständig sind? Die sind doch selber schuld. Hätten die sich mal so anständig verhalten wie wir. Da ist der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der brave, fleißige, der daheim geblieben ist, der immer seine Pflicht erfüllt hat. Der regt sich darüber auf, dass dem heimgekehrten Sünder so viel Liebe entgegenschlägt. An dem Fest, das ihm zu Ehren veranstaltet wird, will er nicht teilnehmen. Oder die Pharisäer und Schriftgelehrten, alles hochanständige, fromme Männer, sie regen sich über Jesus auf. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und Jesus versucht es ihnen immer wieder zu erklären. Und es begab sich, als er zu Tisch saß, im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Aber diese Gerechten verstehen das nicht. Sie wollen es nicht verstehen. Einen solchen Hirten lehnen sie ab. Sie beschließen, ihn zu töten, weil er sich die Hände schmutzig macht, weil er mit den Verstoßenen verkehrt, weil er religiöse Grenzen überschreitet. Und ich glaube, das ist bis heute das Problem der gesunden und gerechten und starken Menschen. Alles in Anführungszeichen. Wir wissen natürlich, dass es in Wahrheit keine Gerechten gibt und auch keine wirklich Gesunden und Starken. Aber viele Menschen halten sich genau dafür und der äußere Anschein scheint ihnen oft auch recht zu geben. Und es sind leider allzu oft genau diese Menschen, die meinen, Jesus nicht zu brauchen. Die Braven und Tüchtigen, die Wohlbehüteten und die Anständigen, die brauchen keinen Hirten. Dass es ihnen so gut geht, dass sie so gut sind, das nehmen sie als selbstverständlich an oder schreiben es ihrer eigenen Tüchtigkeit zu. Schafe, die keinen Hirten mehr wollen oder selber Hirte sein wollen. Die ganze Welt ist voll von ihnen. Und vielleicht müssen wir als christliche Gemeinde unsere Blickrichtung ändern. Denn ich befürchte, dass wir alle ja eigentlich lieber die Leute in den Gemeinden hätten, die uns sympathisch und angenehm sind. Der nette Nachbar von nebenan, mit dem man sich so gut unterhalten kann über Kindererziehung und Politik. Aber das Problem ist ja oft, dass gerade dieser nette Nachbar meint, Jesus nicht zu brauchen. Schließlich ist er auch ohne Jesus so ein netter Mensch geworden. Im Hebräerbrief heißt es von Jesus, darum hat er auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Und in einem Kommentar zu dieser Bibelstelle fand ich folgende eindrucksvolle Aussage. Der Ort des Heils ist auch nicht mehr im Heiligtum zu finden, sondern dort draußen, wo Jesus für uns alle sein Leben ließ. Bei den Ausgestoßenen und Verachteten hat er gelitten. So bezeugt der Hebräerbrief eindrücklich das Zentrum des Evangeliums, nämlich Gottes Liebe zu den Verlorenen und Sündern. Dort hat auch Gottes Gemeinde ihren Platz. Das ist nämlich das Alleinstellungsmerkmal der christlichen Gemeinde. Das gibt es sonst nirgendwo, in keiner anderen Religion. Auch in keiner Partei, in keiner Bewegung, in keinem Verein. Die Liebe zu den Verlorenen, zu den Sündern, zu denen, die keiner mag, das ist die wahre Berufung und der Auftrag der christlichen Gemeinde. Aber wie kann man so etwas leben? Wie kann man das wirklich im Alltag umsetzen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Und die erste Antwort, die mir da so ganz spontan einfällt, ist die, das kann man nicht als Einzelkämpfer tun, so als Privatmann oder Privatchrist oder Privatfrau. Das geht nur als Gemeinde, als freiwilliger Zusammenschluss von Christen, denen Gottes Liebe zu den Menschen ein inneres Anliegen ist und die bereit sind, sich dafür einzusetzen und dafür Grenzen zu überschreiten. Man könnte zum Beispiel einen Missionsausschuss bilden und mal überlegen, wo denn genau in unserer Umgebung Menschen zu finden sind, die uns und unsere Liebe brauchen. Und dann für diese Menschen beten und zu ihnen hingehen, sie aufsuchen, so wie es Jesus gemacht hat, der eben nicht in der Synagoge gewartet hat, bis die Menschen zu ihm kamen, sondern sie aufgesucht hat, dort, wo sie waren und lebten, der in der Wüste gepredigt hat, auf Bergen, auf Fischerboden, im Haus des Zöllners, auf Marktplätzen, auf staubigen Straßen. Wie wäre es, wenn wir mal, oder wenn Sie mal, ich habe das in unserer Gemeinde auch vorgeschlagen, wenn wir mal, wenn Sie mal einen Gottesdienst außerhalb der Gemeinde feiern würden, vielleicht im Asylantenheim, oder im Jugendzentrum oder im Freizeitzentrum. Eben dort, wo die Menschen leben, die Jesus brauchen. Natürlich müssen wir dann auch bereit sein, eben diesen Leuten unsere Gemeindehäuser und unsere Privatwohnungen zu öffnen. Wir müssen bereit sein, auf ihre Fragen einzugehen, uns ihrer Nöte anzunehmen. Das ist sicher nicht einfach. Sowas bringt Veränderung mit sich. Vielleicht die Abkehr von lieben Gewohnheiten, vielleicht Unruhe und manche Unbequemlichkeit. Aber ich denke, als Christen, als Beschenkte, als Erlöste sind wir und nur wir dazu in der Lage. Was wir als Einzelne tun können, ist, an den Grenzen in unserem Kopf zu arbeiten, darauf zu achten, dass wir niemand ausgrenzen, nur weil er unseren Ansprüchen und Vorstellungen nicht entspricht. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern, dass wir nicht besser sind als andere, auch wenn es uns besser geht. Und auch wenn der Widersacher und unser eigener Stolz uns immer wieder das einreden wollen. Wir sind in Wahrheit erlöste Sünder. Nicht besser als alle anderen. Und nicht unserer Tüchtigkeit haben wir es zu verdanken, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, sondern allein der Gnade Gottes. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat mal in einem Gespräch mit einem Geschäftsmann ungefähr Folgendes gesagt. Auf mich haben Menschen und besonders die Verkommensten die gleiche Anziehungskraft wie auf sie Gold und Diamanten. Das ist ein Satz, der den Geist Jesu atmet. Vielleicht können wir uns den zum Vorbild nehmen und ihm nacheifern. Und zum Schluss eine letzte Idee. Jesus hat mal gesagt, wenn du ein Mahl machst, wenn du ein Fest feierst, so lade die Armen ein, Verkrüppelte, Lahme und Blinde, dann wirst du selig, dann wirst du glücklich sein. Wie wäre das, wenn wir das einfach mal probieren, mal ausprobieren? Vielleicht ein Gemeindefest feiern und die einladen, die sonst niemand einlädt. Die, die uns nicht zurückgeben können, die aber vielleicht mehr als andere bedürftig sind, nach der Erfahrung angenommen und akzeptiert zu werden. Vielleicht könnten sich ja aus einem solchen Fest neue Kontakte ergeben, neue Beziehungen. Und vielleicht könnte es dazu führen, dass im Himmel große Freude sein wird über einen Menschen, der umkehrt und heimfindet zu Gott, seinem Vater. Größeres gibt es nicht und Größeres können wir nicht tun. Gott segne uns dazu. Amen.